Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mein Name ist Svenja Kretschmer und ich begrüße Sie zu den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Studien, die die Wirksamkeit des Vorlesens untersuchen, zeigen, dass Kinder, denen bereits möglichst früh und regelmäßig vorgelesen wird, davon auf vielen verschiedenen Ebenen und vor allem in ihrer Sprachentwicklung profitieren. Die Aufmerksamkeitsspanne, in der Kinder aktiv etwas aufnehmen können, richtet sich nach ihrem Alter. Bücher so zu gestalten, dass sie für die Allerkleinsten interessant sind, ist also gar nicht so leicht, aber extrem wichtig. Und wichtig ist auch, dass die Eltern Spaß am gemeinsamen Anschauen haben, damit sie das möglichst oft tun. Wir beschäftigen uns deshalb heute mit dem Klassiker der Kleinkindbücher, dem Pappbilderbuch. Zuerst aber geht es um einen Roman für ältere Kinder. Vor 5 Jahren gewann der schwedische Schriftsteller Oskar Krohn, geboren 1980, mit seinem ersten ins Deutsche übersetzten Roman »Warten auf Wind« den renommiertesten Kinder- und Jugendbuchpreis seines Heimatlandes, den Augustpreis. In »Warten auf Wind« erlebt ein Mädchen den Sommer auf einer schwedischen Insel. Neben der Trennung der Eltern geht es auch um Freundschaft und die erste queere Liebe. Nun ist Oskar Krohns neuer Roman »Gurke und die Unendlichkeit« erschienen. Unser Rezensent Sigi Seuss ist begeistert.
Die schönsten ersten Sätze, die mir seit Jahren in einem Kinderbuch begegnet sind.
Am Anfang war alles so gut, aber das konnte man da noch nicht wissen. Es war einfach, wie es war. Die Zeit verging und die Sterne klebten an ihren Plätzen. Im Frühling kamen die Mauersegler. Ich lag neben Papa auf der Brücke und sah, wie sie uns Nachrichten in die Luft schrieben. Das All wurde immer größer und der Weltuntergang war weit weg.
Aber das Universum, von dem Oskar Krohns Roman »Gurke und die Unendlichkeit« erzählt, das Universum eines Jungen wird mächtig erschüttert. Der 10-Jährige, der von allen liebevoll »Gurke« genannt wird, ist ein Papakind, wie es im Buch steht. Vater kommt, nachdem sein ständiger Husten immer schlimmer wird, ins Krankenhaus, bleibt dort wochenlang, bis die Ärzte entscheiden, er muss operiert werden. Die Mutter ist überfordert, Papa war der, der Struktur in den Tag brachte, ein Meister der Haushaltsführung, ein leidenschaftlicher Verkäufer in einem Elektrogeschäft und ein liebenswerter Fantast, der sich mit seinem Sohn gerne in andere Welten davonträumte. Auf Abenteuerreisen in die schwedischen Wälder etwa oder an den Rand der Andromeda-Galaxie. Deshalb hat er die Decke von Gurkes Zimmer auch mit einem Sternenhimmel versehen. Dass sich einige Sterne zu lösen beginnen, scheint ein erstes Anzeichen dafür zu sein, dass das Universum aus den Fugen gerät. Nein, nicht das Große. Da kennt sich Gurke schon ziemlich gut aus, denn Mama studiert Astrophysik und wird eines Tages Weltraumdoktorin sein, sagt aber jetzt schon Dinge, die Papa immer wieder auf die Palme bringen.
Eins musst du wissen, sagte Mama. Wenn die Erde verschwindet, ist das nur ein Wimpernschlag in der Geschichte des Universums. Völlig unbedeutend, mit Blick aufs große Ganze. Da draußen gibt's so viel mehr was. Es gibt ja wohl Wichtigeres im Leben als den verdammten Weltuntergang, brüllte Papa plötzlich. Das Universum, die Unendlichkeit und der ganze Kram jagen ihm Angst ein, sagt er immer.
Mama arbeitet an ihrer Doktorarbeit. Und wenn der Ich-Erzähler Gurke die Doktorarbeit erwähnt, dann wird sie, weil sie Mamas Leben beherrscht, im Buch immer in Großbuchstaben geschrieben. Neben Papas für den Jungen rätselhafter Krankheit sind Mamas ständige Überforderung und das Leben seiner Eltern auf verschiedenen weltlichen Planeten die wichtigsten Ursachen dafür, dass es in Gurkes kleinem Universum mächtig rumpelt. Und das Rumpeln wird größer, je mehr der Junge die Brüche in den Weltsichten der Erwachsenen wahrnimmt. Gurke ist ein präziser Beobachter der kleinen Dinge des Alltags, der Schönen wie der Schrecklichen, der sehr nahen und der etwas ferneren. Wie einst der kleine Erich Kästner auf der Fensterbank im Treppenhaus saß und das Treiben in den Hinterhöfen betrachtete, so sitzt Gurke auf der Fensterbank Richtung Straße und beobachtet die unruhige Welt da draußen. Wie jeder Mensch mit einer ausgeprägten Fantasie sucht Gurke Trost in vermeintlich unscheinbaren Dingen und Ereignissen und erfindet ihn auch. In einem kleinen Stein, den er in die Hosentasche steckt und zu seinem ganz persönlichen Meteoriten kürt, oder mit seinem Entschluss, aus Papier, Glitzer und Klebstoff ein maßstabgerechtes Sonnensystem zu basteln und schließlich auch mit seiner Freude an dem, was um ihn herum kreucht und fleucht.
Die Vögel hörten nicht auf zu singen. Die Ameisen wuselten weiter herum. Eine Hummel brummte vorbei, aber sie beachteten mich nicht. Sie waren meine Freunde. Nur sie und Papa.
Das alles wäre schon eine gute Geschichte, die sich einordnet in die reichhaltige Kinderliteratur über junge Menschen, die versuchen, sich trotz schwieriger familiärer Verhältnisse in ihrem kleinen Universum aufrecht zu bewegen. Aber darüber hinaus ist Oskar Krohn ein Künstler, der wunderbare Sprachbilder entwirft. Ein großes Lob Stefan Pluschkat dafür, dass er sie so treffsicher ins Deutsche übertrug.
Im Hof lagen die Mamas und Papas da wie ausgekippt. Die Kinder rannten um sie herum. Über dem Hof schwirrten die Mauersegler. Aber es war niemand da, dem ich davon erzählen konnte.
Krohn erzählt die Geschichte so lebendig aus der Sicht des Jungen, dass man manchmal glaubt, in Gurkes Haut zu stecken. Krohns Sprachbilder sind so etwas wie eine trittfeste Hängebrücke zwischen der Gefühlslandschaft eines jungen Menschen und der real existierenden Welt rund um ihn herum, der sozialen und der natürlichen. All die Träume, Ängste, Hoffnungen und Sehnsüchte des Kindes verankern sich erstaunlich konkret und erstaunlich fest an Ereignissen und Gegenständen der äußeren Welt.
Und der Badezimmerspiegel war immer voller Zahnpastaspritzer. Ich stand und betrachtete ihn. Das große, blanke Spiegelglas mit den klitzekleinen weißen Pünktchen. Auf einmal sah ich den Sternenhimmel.
Dazu illustrieren die kleinen Schwarz-Weiß-Bilder von Friederike Ablang Gurkes Fantasien von einem Papa-Mama-Kind-Leben auf ein und demselben Planeten in zarter Poesie. All das macht die Geschichte so verständlich und liebenswert, egal wie groß das ganz persönliche Universum der Leserinnen und Leser ist.
Dann sagte ich, dass ich mir eigentlich nur wünschte, dass Papa die losen Sterne in meinem Zimmer wieder festklebte. Das würde er ganz bestimmt tun, antwortete er. Versprochen, fragte ich. Versprochen, sagte er und reckte den Daumen hoch.
Ein Zitat aus Gurke und die Unendlichkeit von Oskar Krohn. Friederike Ablang hat das Buch illustriert, Stefan Pluschkat hat es aus dem Schwedischen übersetzt. Erschienen ist das Buch für Kinder ab 9 Jahren im Thienemann-Esslinger Verlag. Sigi Seuss hat es vorgestellt. Pappbilderbücher sind ein etabliertes Medium, Babys und Kleinkindern die Freude an Worten und an Bildern zu vermitteln. Robust und vielseitig, mit Klappen oder anderen Mechanismen versehen, sind sie fester Bestandteil der kindlichen Sprachförderung. Da fällt es schwer zu glauben, dass es in Deutschland nur noch eine einzige Druckerei gibt, die Pappbilderbücher herstellt. Sachsendruck, die Pappebuchexperten, so nennt sich diese letzte Druckerei. Sie wurde 1643 in Plauen gegründet. Seit 2020 ist der ehemalige Buchbinder Ralf Fischer Geschäftsführer. Ich habe ihn gefragt, was sind denn die Herausforderungen, um in Deutschland Pappbilderbücher herzustellen?
Die größten Herausforderungen sind als erstes, dass wir zwar in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber europaweit und weltweit nicht. Das heißt, dass sich ein langer Transportweg lohnt, gerade wenn die Lohnkosten und die Grundkosten für die Produktion gering sind, dann sind das die allergrößten Herausforderungen, im Wettbewerb mit der ganzen Welt zu bestehen an einem Standort in Deutschland.
Und Papier ist ja in den vergangenen Jahren auch deutlich teurer und knapper geworden. Wie hat sich denn die Materialbeschaffung für Pappe entwickelt?
Die Materialbeschaffung war natürlich kurz nach Corona dramatisch. Da stieg ja aufgrund einiger gesetzlichen Veränderungen weg vom Kunststoff hin zur Pappe, was ich auch unterstütze, gab es natürlich eine massive Verknappung, was uns natürlich große Probleme bereitet hat, dass wir nicht pünktlich Material bekommen haben. Und wenn wir es bekommen haben, nicht zu dem Preis, der vereinbart war, sondern der Preis stieg manchmal während des Transports und wurde dann vor Ort fast am LKW verhandelt. Das ist für uns natürlich eine Katastrophe. Jetzt hat sich das wieder ein bisschen beruhigt. Die Materialbeschaffung halt, aber die Preise sind halt gestiegen. Und das ist halt einfach ein großes Problem, weil eine sehr hohe Prozentzahl in den Produktionskosten ist der Materialpreis.
Und wie schwierig ist da die Situation für Sie im Vergleich zu ausländischen Konkurrenten?
Naja, ich denke mal, dass der Materialpreis geringer sein wird. Aber zu dem Materialpreis kommen natürlich noch Lohnkosten. Und die sind natürlich, wenn man eine Tagesreise mit dem LKW hat, natürlich nicht bei 12 oder 13 Euro, wie bei uns jetzt in Deutschland passt, sondern sind nicht mal die Hälfte, sogar noch geringer. Und damit müssen wir uns natürlich auch ja, auseinandersetzen. Also das Thema haben wir einfach. Aber das ist ein Wettbewerb, den scheinbar auch alle haben.
Und welchen Anteil, um das mal einzuordnen, haben bei Ihnen in der Druckerei Pappbilderbücher an Ihrem Gesamtgeschäft?
Im Gesamtgeschäft ist es nicht ganz die Hälfte. Aufgrund dieser preislichen Verzerrungen, die in der Welt herrschen, sind es weniger geworden. Aber es spielt eine große Rolle, weil wir einfach damit ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das heißt, die Leute erinnern sich an uns, weil wir Pappbücher in Deutschland produzieren. Und das spielt eine ganz große Rolle. Deswegen ist gar nicht mal so sehr wichtig, wie viel Umsatz wir damit machen, sondern wie wir damit arbeiten können. Wir treten halt nicht als normale Druckerei auf, sondern wir haben uns ja auch Pappbuchexperten genannt in Deutschland. Und das spielt schon noch eine große Rolle. Vielleicht verändert sich das auch mal wieder, dass wir mehr Aufträge kriegen. Aber es ist weniger geworden, weil sich ein Verlag aufgrund des Preisdrucks natürlich innerhalb Europas und innerhalb von Deutschland natürlich auch umgucken muss, wo sie produzieren. Und das kann man auf der einen Seite nicht übel nehmen, auf der anderen Seite verstehe ich es nicht, wie sowas einfach auch ja, gedanklich gemacht werden kann. Also wir sind ja hier, wir zahlen hier unsere Löhne, wir zahlen hier unsere Steuern. Also ich verstehe immer nicht, wenn wir alles jetzt weggeben, dann ist auch ganz klar, dass so ein Standort wie wir hier in Deutschland auch nicht mehr gesichert. Und dann frage ich mich einfach, wären wir ein Land nur als Dienstleistungsland oder wären wir ein Produktionsstandort? Das muss der Käufer entscheiden. Wie viel Geld gibt er dafür aus?
Und bei all den Schwierigkeiten, die es gibt, was würden Sie sagen, wieso produzieren Sie all diesen Schwierigkeiten zum Trotz dennoch Pappbilderbücher?
Weil wir erfreulicherweise Kundinnen und Kunden haben im Verlagsgeschäft. Was sich sehr verändert hat, ist, wir haben ja nicht nur Verlage da, wir haben ja auch Agenturen, wir haben Eigenverleger da, wir haben Privatpersonen, die Bücher verlegen. Das ist auch zum Teil sehr erfolgreich. Und darauf haben wir uns auch mal konzentriert. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Feld. Völlig neue Inhalte. Es ist nicht mehr nur als Kinderbuch, sondern auch als Erwachsenenbindelbuch oder als Speisekarte oder als Marketingobjekt. Und das ist schon der Grund. Und ich bin trotzdem froh, dass wir viele Verlagen haben, die auch wollen, dass in Deutschland produziert wird und das auch im Impressum steht. Und das ist einfach wichtig für sie. Und das, finde ich, muss man auch betonen, dass es trotzdem noch viele gibt, denen das wichtig ist. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar.
Auch bei der Herstellung von Kinderbüchern wird ja immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Was tun Sie als Druckerei für eine ökologische Buchproduktion?
Naja, wir verwenden schon Kartons, nicht nur Frischfaser, sondern auch Recyclingkarton. Wir versuchen FSC-Zertifikate. Wir haben gerade auch das Pappbuch, das ist jetzt ein ökologischer Aspekt, aber wir haben es jetzt auch vegan mal prüfen lassen, also sozusagen ohne tierische Inhaltsstoffe. Das haben wir mal probiert. Also es gibt verschiedene Wege. Wir verwenden keine UV-Farben. Wir verwenden sogenannte Tollfarben. Wir verwenden Recyclingkarton. Wir versuchen weniger Folie zu verwenden beim Zellophanieren, was natürlich wieder ein Problem ist. Wenn wir die Oberfläche nicht zellophanieren von so einer Pappe, sieht das Buch natürlich manchmal schon nach dem ersten Gebrauch einfach auch gebraucht aus. Also wir müssen gucken, wir experimentieren gerade zum Teil mit kunststofffreien Zellophanierungsmöglichkeiten. Also wir versuchen schon weg auch vom Kunststoff und recycelbar etc. Aber es ist in manchen Prozessen nicht so einfach zu sagen, jetzt werden wir mal ökologisch, sondern wir müssen ja schon zum Teil mit Alkohol arbeiten, Reinigung, Maschinen und im Druckbereich mit Farben etc. Also man kann immer ganz schnell sagen, ja, das machen wir, aber am Schluss muss die technische Voraussetzung dafür da sein oder die technische Umsetzung. Und die macht es immer nicht so einfach, aber wir geben einfach nicht auf. Wir versuchen schon permanent im Prozess zu sein, Farben, Lacke, Papiere, Karton, Klebstoffe etc. zu prüfen und dementsprechend auch mal zu ändern, um den Aspekt wirklich des ökologischen Gedankens weiterzuleben oder danach zu handeln.
Was denken Sie denn, warum Verlage genau bei Ihnen drucken lassen?
Wir haben eine langjährige Geschichte. Wir haben Verbindungen auch von den Sachbearbeitern zu unseren Verlagen. Ich persönlich pflege auch Bekanntschaften und zum Teil auch Freundschaften mit Verlegern, mit Leuten. Der Standort in Deutschland ist wichtig. Und es gibt ja einige, die sagen ganz klar, nein, wir bleiben in Deutschland. Wir wollen uns nicht aufgrund der Preisspirale dann beteiligen. Wir wollen den Standort schützen. Wie gesagt, ich kann nur existieren, wenn sich Kunden und Kunden entscheiden, bei uns zu produzieren. Ohne Produkte, ohne eine kleine Wettbewerbsfähigkeit wegen den Vorteilen in Deutschland zu haben, gibt es uns nicht mehr. Ich kann mit verschiedenen Dingen auch noch irgendwie über die Runden kommen, aber wir sind nun mal ein Pappbuchproduzent oder ein Kinderbuchproduzent. Ich kann nicht immer sagen, woran es liegt, aber ich merke schon im Feedback mit unseren Kunden, dass es denen einfach wichtig ist, dass die hier produzieren. Und sie können auch bei uns vor Ort gucken, wie es gedruckt wird und wie es gebunden wird. Und sie wissen auch den Kreislauf, wo kommt was her. Und sie können auch mit mir ein Gespräch führen. Das ist ja vielleicht Kundinnen und Kunden auch ganz wichtig. Also damit arbeiten wir. Wenn ich einen Wettbewerbspreis auf dem Tisch habe, der um die Hälfte günstiger ist, wie soll ich damit umgehen? Da bin ich da unglaubwürdig. Da ist ja meine Kalkulation unglaubwürdig. Wenn ich sage, ja, mache ich zu dem Preis. Das kann ich nicht machen.
Auf Ihrer Website schreiben Sie nach einem Einblick in die lange Geschichte des Unternehmens Sachsendruck, Zitat, auch der Blick in die Zukunft ist mit viel Zuversicht und Entschlossenheit gespickt. Wie blicken Sie denn in die Zukunft Ihrer Druckerei als Herstellerin von Pappbilderbüchern?
Ich bin 2020 zwar als Geschäftsführer eingetreten, vorher seit 2016 war ich tätig im Vertrieb und bin ja als Gesellschafter des Unternehmens auch tätig. Und ich würde diese Entscheidung nicht fällen, gerade ich komme aus Berlin und habe diese Entscheidung gefällt, hierher zu ziehen und dieses Unternehmen sozusagen zu rocken, wie ich immer so schön sage. Auch durch diese schwierigen Zeiten Corona, Fachkräftemangel, Materialmangel und überhaupt die ganze gesellschaftliche Entwicklung, die wir gerade haben, die macht ja auch jetzt gerade nicht so Spaß. Die haben wir ja auch im Unternehmen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese Diskussion, diese um alle Themen, dass alle mal alles besser wissen und dass wir eine Streitkultur haben, die unterirdisch ist. Trotzdem bin ich der Meinung, als ostdeutsches Unternehmen ist es mir ganz wichtig, dass wir das Ding durchziehen und dass wir das schaffen. Also ich habe Lust darauf. Ich will das schaffen. Aus Prinzip, wir sind ja so verwandt, wir sind seit 1643 in der Stadt. 1988 haben wir mal einen Wechsel gemacht der Ortschaft innerhalb der Stadt. Also wir sind mal von einer Straße zur anderen Straße gezogen. Ansonsten sind wir ein Unternehmen dieser Stadt Plauen. Und man kann immer ganz viel lesen über Plauen, nicht immer positiv. Aber wir wollen bitte mal eine positive Geschichte, eine positive Story bitte mal haben in so einem Gebiet wie dem Vogtland. Und mir ist das wichtig. Oder uns als Gesellschaftern ist das wichtig, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das wichtig. Und deswegen ist das auch mal eine zuversichtliche Kampfansage gegen all diese Probleme, die wir gerade haben. Und die Druckbranche hat genug Probleme. Und der Fachkräftemangel kommt bei uns gerade also richtig an. Also wir haben riesige Probleme, Leute zu finden. Und wir sind halt ein traditioneller Handwerk, der Buchbinder, der Drucker, der Druckvorlagenhersteller, Druckvollstufe etc. Also ich fühle mich in Buchläden, wenn ich in der Welt unterwegs bin, in Kopenhagen, in Louisiana finde ich mein Kinderbuch. Ich kann auch mal in Montpellier fahren, ich kann auch woanders hinfahren. Da freut mich. Es ist für mich ein schönes Produkt sozusagen, ein Kinderbuch.
Das war Ralf Fischer, Geschäftsführer von Sachsendruck, der einzigen Druckerei in Deutschland, die Pappbilderbücher herstellt. Nun haben wir viel über die Herstellung erfahren. Jetzt soll es um konkrete Titel gehen. Nicht selten sind die Themen im Pappbilderbuch eher einfach und die Texte wenig originell. Isabel Stier hat sich Neuerscheinungen für Kleinkinder angesehen und dabei einige empfehlenswerte Titel entdeckt. Sie beginnt ihren Beitrag mit
Na dann, gute Nacht von Cameron Spars und Grace Cho.
Ein ehrliches Bildwörterbuch für die ganze junge Familie. So bezeichnet der Verlag Cameron Spires und Grace Cho's neues Pappbilderbuch für Kinder ab der Geburt. Und wirklich, dieses Buch ist alles andere als süßlich nett. Dabei scheint es auf den ersten Blick, als würde es sich gar nicht so sehr von anderen Pappbilderbüchern für die Allerkleinsten unterscheiden. Auf jeder Doppelseite sind ein Tier oder ein Gegenstand in bunten Farben abgebildet, zum Beispiel eine Eule oder eine Milchflasche. Die Texte daneben sind aber vor allem für die Eltern amüsant.
Das ist ein Dinosaurier. Er kriegt auch gerade Zähne, macht aber nicht so ein Drama draus. Das ist ein Stinktier. Das riecht genauso wie, oh nein, wir haben dich doch gerade erst gewickelt.
Ein Baby bedeutet nicht nur Freude, sondern auch wenig Schlaf, viel Arbeit und Stress. Das thematisiert dieses Buch mit einem Augenzwinkern und unterhält Eltern und Kinder gleichzeitig, auf ihrem jeweiligen Niveau. Spires und Cho lassen für die Eltern auch kritische Töne hören. Auf einer Seite ist ein idyllisches Einfamilienhaus mitten in einem Wald zu sehen. Hinter einer Tanne lugt ein Einhorn hervor und im Text heißt es:
Das ist ein Haus. Es sieht fast so aus wie unseres. Leider gehört es jetzt der Bank, damit wir uns deinen Kita-Platz leisten können. Kleiner Scherz, wir finden keinen Kita-Platz. Kleiner Scherz, wir können uns gar kein Haus leisten.
Der Spagat zwischen Unterhaltung für Klein und Groß gelingt perfekt. Kleinkinder können dieses Buch selbst entdecken und sich an der vielfältigen Farbgebung erfreuen. Schauen Sie es gemeinsam mit Ihren Eltern an, haben die Großen genauso viel Spaß dabei.
Pieper Pups Parade von Carla Felgentreff und Ramona Wulschner.
Auch dieses Buch für Kinder ab 2 Jahren ist unterhaltsam. Texte für die Eltern gibt es hier zwar nicht, dafür aber lustige Reime über die Körpergeräusche von Tieren.
Die Eule pupst ganz leis, jedoch man riecht es auch hier oben noch.
Illustratorin Ramona Wulschner reichert ihre bunten Zeichnungen mit Comic-Elementen an. Der Eulenpups hinterlässt eine kleine Wolke, die sich langsam auflöst. In Schlangenlinien zieht sie über die Doppelseite bis in die Nase einer Grille, die kopfüber in der rechten oberen Buchecke sitzt. Die entstehenden Geräusche beschreibt Carla Felgentreff lautmalerisch in Sprechblasen. Bei der Grille kommt ein Bäm aus dem Po, was den Frosch am anderen Ufer des Bachs mit einem Huch untertauchen lässt. Das Buch erzählt durch die Bildabfolge eine Geschichte. Jedes Tier, das sich über einen Pups oder Rülpser aufregt, darüber lacht oder sich erschrickt, ist auf der nächsten Seite selbst dran. So lässt der Frosch nach seinem Sprung in den Bach eine kleine Blase an die Wasseroberfläche aufsteigen, über die sich ein Schaf köstlich amüsiert. Auf der nächsten Seite rülpst das Schaf so laut, dass es den Adler aus seiner Flugbahn bringt.
Ich pupse heute andersrum.
Wer rülpst da? Staunt der Adler stumm.
Das Buch nutzt das Interesse von Kleinkindern am Körperlichen und macht auf unterhaltsame Weise deutlich, dass Körpergeräusche völlig normal sind.
Ente sagt Miau von Juliet MacIver und Carla Martell.
Dass die Dinge manchmal ganz anders sind als erwartet, zeigt dieses Bilderbuch für Kleinkinder ab 18 Monaten. Ein Hund macht darin Wuff, eine Kuh Mu und eine Schlange Sss. Nur ein Tier tanzt aus der Reihe. Das Küken macht nämlich nicht Piep, sondern Miau. Dieses Verhalten verwirrt die anderen Tiere ganz schön. Sie machen das Küken auf den vermeintlichen Fehler aufmerksam.
Nein, sagt Kuh, ich weiß genau, nur eine Katze macht Miau. Versuch's nochmal, sagt Huhn. Wir macht Pferd. Mu macht Kuh, Chiep macht Spatz und Ente macht Miau. Nein, sagt Pferd, beim heiligen Gaul, Enten machen doch nicht Miau. Versuch's nochmal, sagt Spatz.
Was die Tiere auch tun, das Küken bleibt dabei. Es sagt Miau. Bis seine Mutter das Rätsel lüftet. Sie ist nämlich eine Katze und keine Ente. Juliet MacIver und Carla Martell stellen in diesem Bilderbuch nicht nur viele verschiedene Tiere und ihre Geräusche vor. Auf spielerische Weise vermitteln sie auch, dass jedes Tier ganz individuell ist. Und das gilt ja nicht nur für Tiere.
Heupferdchen hüpf von Elisabeth Steinkellner und Michael Rohr.
Ein Tier, das weiß, was es will und sich nicht beirren lässt, gibt es auch in diesem Bilderbuch für Kinder ab 2 Jahren.
Das kleine und das große Heupferd hüpfen aus dem Haus, müssen dies und das besorgen für den Abendschmaus. Komm schon, Kleines, sagt das Große, wieso bleibst du sitzen? Kleines Heupferd sieht die Sonne durch die Wolken blitzen. Kleines, los, wir können jetzt keine Zeit verlieren. Doch das kleine Heupferd muss erst noch balancieren.
Und so geht es immer weiter. Je öfter das große Heupferd bittet und bettelt, desto mehr Spannendes entdeckt das Kleine am Wegesrand. Es schnuppert am Gras, betrachtet die Bäume, lässt sich einfach treiben. Das Buch zeigt auf liebevolle Weise, wie wenig Kinder- und Alltagsstress zusammenpassen und wie wichtig es ist, dass Eltern in solchen Situationen Geduld zeigen. Mit seinen Illustrationen erweckt Michael Rohr die präzise gereimten Verse von Elisabeth Steinkellner zum Leben. Er nutzt ausschließlich knallige Farben, um Insekten und Natur zu schraffieren. An einigen Stellen wirkt es, als seien Teile des Bildes im Nachhinein mit einem Radierer entfernt worden. Das verleiht den Illustrationen eine besondere Ästhetik, die an Monotypie erinnert. Dabei handelt es sich um eine spezielle Drucktechnik, mit der Rohr immer wieder experimentiert. Der Illustrator zeichnet aus der Perspektive des kleinen Heupferds und konzentriert sich auf kleinste Details, wie den Blick in den Himmel oder verlorene Gegenstände am Wegesrand, die er in Übergröße abbildet. Gegen Ende des Buchs wendet sich das Blatt.
Hallo Heupferd, na wie geht's? Grüßen da 2 Asseln, kommen näher und beginnen ausführlich zu quasseln. Großes Heupferd plaudert munter, spricht von 1000 Dingen. Kleines Heupferd denkt, ich werd jetzt mal weiterspringen. Kleines, stopp, ruft da das Große, wart noch eine Weile. Kleines fragt, hast du's vergessen? Wir sind sehr in Eile.
So macht Elisabeth Steinkellner abschließend deutlich, wie ein Perspektivwechsel dazu beitragen kann, das Verhalten anderer Menschen und insbesondere der eigenen Kinder zu verstehen.
Das sagt Isabel Stier über Heupferdchen hüpf. Der Text stammt von Elisabeth Steinkellner, die Illustrationen von Michael Rohr. Erschienen ist das Buch im Tirolia Verlag. Isabel Stier hat 4 aktuelle Pappbilderbücher vorgestellt. Sie finden den Beitrag in unserer kostenlosen Deutschlandfunk-App. Und damit sind wir am Ende des Büchermarkts mit Büchern für junge Leserinnen und Leser. Nächste Woche stellen wir unter anderem Kinderbücher vor, die sich mit dem Reisen beschäftigen. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Mein Name ist Svenja Kretschmer. Schönes Wochenende.